Der Herr Preis war gar nicht so delikat in dieser Beziehung. Wenn er etwas mit seinen Söhnen auszumachen hatte, so nahm er keineswegs den Delinquenten schon vorher aufs Korn, sondern benutzte nur irgendeine ganz gewöhnliche Gelegenheit, um ihn zu erwischen und die Geschichte zur Sprache zu bringen. Mitten im Ausgang aus dem Comptoir, in Gegenwart aller Arbeiter oder mittags zwischen der Suppe und dem Rindfleisch, entlud er oft seine schrecklichsten Donnerwetter. Natürlich fruchteten unter solchen Umständen alle ernsten Ermahnungen, ja, selbst die schrecklichsten Drohungen, nur sehr wenig. Der Herr Preis sah sich daher auch genötigt, sie desto häufiger zu wiederholen und tat dies mit einer solchen Hartnäckigkeit, dass man zuletzt in der ganzen Familie darüber einig war, es sei dem verehrten Vater zum Bedürfnis geworden, wenigstens jeden Tag einmal eine Szene zu haben, das Essen schmecke ihm nicht, wenn er sich nicht vorher, auch ohne alle Ursache, einmal recht vom Grund der Seele aus geärgert habe. Wie dem auch nun sein mochte, so viel schien unserem Julius gewiss, dass dieser feierlichen Berufung auch ein ganz feierliches Gewitter folgen werde. Und dass nichts anderes als ein Gewitter folgen und dass sich das Gewitter ganz gewiss über seinem Haupte entladen werde, das war ja nach den Worten des Buchhalters nur zu deutlich. Der unglückselige Angeklagte vergaß daher für den Augenblick sein Gewehr, seinen Jagdhund, sein Rennpferd, ja, er vergaß, was ihm Tag und Nacht vor Augen schwebte, er vergaß für einen Augenblick selbst die schönsten Augen, welche je von Köln bis Mainz am Rheine geleuchtet, ach, welche ihn noch vor wenigen Tagen, er wußte es selbst nicht, ob zürnend, ob unendlich verliebt, angeschaut hatten. Je näher er dem Zimmer kam, in den ihn der gefürchtete Vater erwartete, desto langsamer und schüchterner wurde sein Tritt. Eine leichte Röte flog über seine braunen Wangen und verlegen fuhr er mit der rechten Hand in das schwarze, lockige Haar, während die linke sich vergeblich abmühte, den knappen Sommerrock bis oben hinauf zuzuknöpfen. Auch das rote Halstuch saß nicht recht, er wand es in eine neue Schleife, räusperte sich dann, blickte zwei-, dreimal hinter sich, ob ihm auch niemand folge. Auf den Zehen schlich er dann bis vor die Tür, horchend und sehr ernst. Es war kein Zweifel, innen im Zimmer lief der strenge Vater rasch auf und ab, als sei er namenlos aufgebracht, mit heftigen großen Tritten den Boden stampfend, und jetzt! Er hielt inne, einen Augenblick, nein, er schritt auf die Türe zu, vielleicht um sie zu öffnen, vielleicht hatte er bemerkt, dass sein Sohn am Herannahen war. Es war keine Zeit mehr zu verlieren. Entweder davongelaufen, dann war die Geschichte wenigstens für den Augenblick zu Ende, oder eingetreten, keck und munter, als sei gar nichts passiert. Das konnte den gefährlichen Alten vielleicht außer Fassung bringen. Rasch fuhren diese Gedanken durch den Kopf des schüchternen Sohnes, und schon wollte er sich umdrehen und im schnellsten Galopp das Weite suchen, als es ihm plötzlich doch zu lächerlich vorkam, vor seinem eigenen Vater davonzulaufen, vor einem Vater, der trotz seines vielen Polterns denn doch zuletzt das Glück seiner Kinder wollte, wenn auch in seiner Manier, in einer absonderlichen Weise. Julius warf daher den Kopf keck in den Nacken, daß die schwarzen Locken rechts und links über die Stirn flatterten, jetzt schlug er mit kräftiger Faust auf den Griff der Türe, und hinein sprang er, frisch und verwegen, und »Guten Tag, lieber Vater«, klang es mit heller und freudiger Stimme. Hätte Julius seinen Vater in der höchsten Lustigkeit anzutreffen gehofft und ihn zürnend und verstimmt gefunden, so würde er gewiß nicht halb so erstaunt gewesen sein als jetzt, da er ihn voll vor Wut und Zorn erwartete und ihn wunderbarerweise ganz in der rosigsten Laune vor sich sah. Der Sohn war mit dem festen Vorsatz hereingetreten, seinen Vater durch die größeste Unbefangenheit, durch den heitersten Gruß außer Fassung zu bringen, und jetzt warf ihn der Vater selbst durch einen nämlichen Empfang, durch die freundlichste Bewillkommnung so sehr aus dem Sattel, dass der verwunderte Sohn für die ersten Augenblicke auch seinem Gruße kein Wort mehr folgen zu lassen wußte und plötzlich in die peinlichste Verlegenheit geriet. Hatte nicht der fatale Buchhalter ausdrücklich von dem Zorn und den Tränen eines entrüsteten Vaters gesprochen? Sollte es nicht eine Szene geben, in der ein bis aufs höchste gereizter alter Mann seinem leichtsinnigen Sohne das schrecklichste Bild seines törichten, unsinnigen Lebenswandels entwerfen wollte? Hatte man ihn nicht auf Ermahnungen, auf den härtesten Tadel, ja fast auf die schmetterndsten Verwünschungen gefasst gemacht? Und nun dieser liebevolle Empfang. Es konnte nicht anders sein. Der unglückselige Buchhalter musste entsetzlich gelogen haben, und unwillkürlich freute sich jetzt der treffliche Sohn des Herrn Preis, dass der Herr Weber bereits durch den lustigen Angriff des erzürnten Jagdhundes auf dero lange und verwitterte Waden die Hälfte einer wohlverdienten Strafe davongetragen hatte. Doch schwur er im Stillen, ihm auch noch den Rest einer guten Münze entrichten zu wollen. »O armer Weber, unglücklicher Buchhalter, wie sehr wurdest du verkannt! Du hattest dem Sohne deines Gebieters die reine Wahrheit verkündet, wenigstens hattest du dich deiner Botschaft mit der Gewissenhaftigkeit entledigt, die deiner folgsamen Seele von Anbeginn eigen war, und wenn du in deinem gerechten Schmerze über die Verworfenheit eines Jünglings, der Romane liest, zwischen 11 und 12 Uhr morgens, deiner Fantasie auch etwas freieren Lauf ließest und zu der Entrüstung, die dir von den Lippen deines Herrn überliefert wurde, auch noch die deine gabest und, ein zürnender Prophet, den nahen Untergang des Hauses Preis weissagtest, geschah dies nicht aus wahrem Anteil an dem Geschlecht deines Brotherrn, aus inniger, tiefer Überzeugung, aus jener echten Pietät eines ergrauten Buchhalters? Gewiß. Du hattest recht, treuer Weber, aber eins muß dir dennoch vorgeworfen werden, und mit Recht wird dir das vorgeworfen. Sieh, 20 lange Jahre stehst du nun schon an der Seite deines unvergleichlichen Gebieters. Du hattest Gelegenheit, ihn zu beobachten in allen Lagen des Lebens, zu allen Zeiten, im blühenden Mai wie im stürmischen Dezember, und deshalb solltest du ihn kennen, kennen solltest du deinen Herrn. Aber ach, du kennst ihn nicht. Wissen sollst du, dass der Herr Preis ja sagt, wenn er gerade das Gegenteil meint. Wissen solltest du, dass er dich segnet, wenn er dir fluchen möchte, dass er dich umarmt, wenn er dich gern und voller Freude zerrisse. Wissen solltest du, dass er, dein unerforschlicher Gebieter, sich von jeher gehütet hat, das Schwarze schwarz zu nennen und das Weiße weiß. Und doppelt zu tadeln, bist du dieser deiner Unwissenheit wegen, weil dieser Zug in dem Charakter deines Herrn gerade der hervorstechendste ist, weil es gerade die seiner Tugenden ist, die ihn gleich jenem ränkevollen Odysseus, wenn auch oft erst spät, doch zuletzt stets wieder in den Hafen des Glücks bringt. Hat er nicht, spinnend des Luges zarte Gewebe, stets den Profit in die goldenen Maschen gelockt, und nimmt er nicht auch oft die Maske, die er so trefflich im Handel benutzt, mit hinüber in die patriarchalische Privatwelt des Daseins, trügend und betörend, wie es geziemt dem Jahrhundert und den Sitten einer gesitteten Gesellschaft? Gewiß. Drum gestehe, dass du dich irrtest, wenn du dem Befehle deines Gebieters in wirksamer Weise zu folgen gedachtest. Ach, könntest du jetzt neben Vater und Sohn stehen, sähest du, wie liebevoll sie einander entgegenkommen, du würdest auch auf der Stelle einsehen, dass es nur das entschiedenste Wohlwollen war, welches dein Gebieter dadurch vor dir verbergen wollte, dass er unerbittlich auf seinen Sohn tobt. Einsehen würdest du, dass der Vater stolz ist auf seinen Julius, auf diesen seinen Sohn, den er gerade in diesem Augenblick unter dem Siegel der tiefsten Verschwiegenheit zur Ausführung seines weitesten Planes, seiner trefflichsten Unternehmungen benutzen will. »Guten Tag, lieber Vater«, rief Julius, als er ins Zimmer sprang. »Guten Tag, Julius«, erwiderte der Alte, indem er sein Auf- und Abgehen unterbrach, mitten im Zimmer stehen blieb, die Hände auf den Rücken legte und seinen Sohn mit der freundlichsten Miene von oben bis unten betrachtete. »Du hast mich rufen lassen, lieber Vater.« »Ich?« dich rufen lassen? Ach, jawohl, ich wollte dich nur fragen, ob du heute schon im Pferdestalle gewesen wärst. Im Pferdestalle, lieber Vater? Nein, im Pferdestall bin ich noch nicht gewesen, im Pferdestall. So, also nicht? Nein, lieber Vater. Ich war auch noch nicht da, lieber Sohn. Und da wandelte der Herr Preis seinem Pulte zu, setzte sich auf den Dreifuß, nahm die Zeitung in die Hand und fing an zu lesen, als ob niemand sonst im Zimmer wäre. Julius starrte einen Augenblick die vier Wände an. Nach den Eröffnungen des Buchhalters hatte er eine stürmische Sitzung erwartet, nach dem freundlichen Empfang des Vaters eine ganz artige Konversation und nun noch einmal der Pferdestall und dann die Zeitung. Julius kannte schon in etwa die Launen seines Vaters. Heute fand er sich indes doch zu rasch nacheinander in seinen Erwartungen betrogen, als dass er sich gleich bei dem sonderbaren Benehmen seines Vaters beruhigt hätte. Es dauerte daher einige Augenblicke, ehe er seine ganze Fassung wieder erhielt. Den Vater gleich wieder zu verlassen, das ging nicht. Er schritt daher an die andere Seite des Pultes, setzte sich ebenfalls auf einen Dreifuß und nahm sich vor, das Weitere abzuwarten. »Die Amerikaner sind doch verwegene Kerle«, murmelte der Alte bald, indem er emsig im Lesen der Zeitung fortfuhr. »Einen Krieg mit England anzufangen, das scheint mir doch etwas zu gewagt. Also, im Pferdestall bist du heute noch nicht gewesen, Julius?« »Nein, lieber Vater, wie ich dir bereits sagte.« »So, das ist schade. Ich habe einen neuen Gaul gekauft, einen Hengst, einen Fuchs. Kostet mich 120 Louisdor, so wahr ich lebe.« Julius sprang rasch vom Stuhle auf. »Hei, den muss ich sehen.« »Warte, mein Kind. Wenn dieser Krieg mit den Amerikanern losgeht, dann bekommen wir einen Mordspektakel mit der Baumwolle. Das sollst du sehen. Aber der Hengst, lieber Vater, kostet mich 120 Louisdor, ein Fuchs. Die Amerikaner können indes nichts gegen die Engländer machen, aber es freut mich, die verfluchten Engländer, ich wollte, dass die Geschichte schon losginge.« »Nicht wahr, ein Reitpferd, lieber Vater?« »Natürlich. Geht wie ein Uhrwerk, wie die Glocke, kein schönerer Gaul am ganzen Rhein. Und, das ist gewiss, wenn die Amerikaner ankommen, dann stehen die Irländer ebenfalls auf, ein wahrer Spaß, die verfluchten Engländer. Das freut mich.« »Soll ich ihn reiten, lieber Vater?« »Meinetwegen, und brich dir den Hals dazu. Jetzt wird sich der dicke O'Connell freuen. Ach, der O'Connell. Ich wollte, ich wäre O'Connell. 30.000 Pfund Rente im Jahr für ein wenig Geschrei und Patriotismus. Der O'Connell ist ein gescheiter Mann.« »Und was den Hengst anbetrifft?« »Jawohl, der Hengst?« »Der Hengst, ich meine, der O'Connell muss doch trotz alledem ein rechter Schuft sein. Zieht die Irländer an der Nase herum, ja aus, ja ein, ohne je etwas zu Ordentlichem kommen zu lassen. Und nur der Rente wegen. Den Hengst, mache ich dir zum Präsent, Julius.« »Lieber Vater, so geht's in der Welt, mein Sohn. Und Schulden hast du auch wieder gemacht?« Hier folgte eine lange Pause. Julius war wirklich in diesem Augenblick in einer verzweifelten Lage. Die erfreuliche Nachricht, dass ihm sein Vater einen Hengst zum Geschenk mache, war so blitzesschnell von jener höflichst verfänglichen Schuldenfrage gefolgt, dass Freude und Schreck fast zu gleicher Zeit in der Seele des jungen Mannes zusammentrafen und ihn unfähig machten, für den Augenblick irgendetwas zu erwidern. »Schulden, meinst du?« erwiderte er endlich in einem langsamen, sehr tragischen Tone und schlug die Augen nieder. »Jawohl, Schulden meine ich. Wie steht es mit den Schulden?« Julius besann sich aufs Neue. Da kam ihm plötzlich ein trefflicher Gedanke. Keck sah er vom Pult empor und erwiderte mit entschiedenstem Tone: »An einen Krieg mit Amerika glaube ich nimmer, lieber Vater.« »So? Aber die Amerikaner sind wilde, verwegene Teufel, und was sie wollen, das setzen sie durch.« »Das versichere ich dir. Und die Engländer sollen noch an die Amerikaner glauben, das sollst du sehen. Und deine Schulden, Kleinigkeit. Aber die Amerikaner haben ja keine Schiffe, keine Flotte. Und wenn heute die Kriegserklärung erfolgt ist, da gehen morgen ein paar Dutzend Linienschiffe aus den englischen Häfen und die ganze amerikanische Küste wird blockiert. Der amerikanische Handel ist ruiniert. Wohl möglich. Aber das ist immer noch keine Antwort auf meine Frage. Ich fragte dich. Verzeih, lieber Vater. Von den Irländern erwarte ich auch wenig, wie du eben selbst erwähntest, und zwar sehr richtig, ist es dem alten O'Connell gar nicht darum zu tun, dass die Geschichte entschieden zum Klappen kommt. Er will nur eine friedliche Agitation fortführen, seiner Rente wegen, die natürlich aufhört, sobald die Irländer frei sind. Darin bin ich ganz mit dir einverstanden. Und England hat also auch von dieser Seite wenig zu befürchten, wenigstens nichts, solange O'Connell noch am Ruder der Agitation sitzt. Du bist ein dummer Junge. Ich sage dir, dass England wohl etwas zu fürchten hat. Das ganze England ist durch und durch faul, aus lauter Widersprüchen zusammengesetzt, und wenn der geringste Spektakel in der Welt losgeht, da gerät ihnen die ganze Maschine in Unordnung und der Teufel holt den ganzen Bettel. Und das soll mich freuen. Ich hasse die Engländer. Ich hasse sie von vorne bis hinten, von oben bis unten. Sie verderben einem das ganze Geschäft. Und was deine Schulden anbetrifft, so will ich, dass diese Geschichte jetzt zur Sprache kommt, und ich will nicht, dass du Schulden hast, und ich befehle dir, sämtliche Rechnungen herbeizuschaffen und sie dem Buchhändler Weber zu geben, damit die Geschichte bezahlt werden. Denn du sollst keine Schulden haben, und damit Punktum. Durch diese neue Artigkeit seines Vaters wurde Julius so sehr gerührt, dass ihm abermals die Stimme den Dienst versagte und die Unterredung zwischen Vater und Sohn nochmals für einen Augenblick ins Stocken kam. Julius hatte wirklich heute das Schicksal, aus einer Überraschung in die andere zu fallen. Er wusste, sich das Benehmen seines Vaters nicht zu erklären. Er, der seit Monaten gefaulenzt und alles getan hatte, was dem sonst so strengen Vater in jeder Weise missfallen musste, wurde heute mit Wohltaten von ihm überschüttet. Und in welcher Manier? Nur ganz beiläufig erwähnte der Alte das Geschenk des Hengstes und die Bezahlung der keineswegs unbedeutenden Schulden. Er sprach davon, als verstände sich das von selbst, ohne einen Tadel, eine Ermahnung hinzuzufügen, die der schöne Sohn des Herrn Preis vielleicht streng genommen wohl verdient hätte. Wenn man indes während dieser ganzen Unterredung nur für einen Augenblick in das Herz des schlauen Fabrikanten hätte schauen können, so würde man auf der Stelle bemerkt haben, dass ihm die große Liebenswürdigkeit, mit der er den treuen Sohn behandelte, doch einige Anstrengungen kostete und dass die anscheinend leichte und gleichgültige Manier dieser Konversation sehr wohl berechnet war.